Austrian Roadmap 2050. Die Plattform für Mobilität und Infrastruktur.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer der Austrian Roadmap 2050. Wir sind heute beim führenden Lebensmitteleinzelhändler Österreichs, nämlich bei Spar, in der Europastraße 5 in der Hauptzentrale in Salzburg. Wir haben heute einen ganz, ganz interessanten Gast, den ich gleich vorstellen werde. Aber ich möchte mal hineingehen, wen und wie viele Menschen bewegt überhaupt Spar? Es sind 91.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Europa, davon 56.000 in Österreich. Es gibt viele, viele Märkte, es gibt die SES-Einkaufszentren, es gibt die Hervis-Filialen und es gibt viele Menschen, die täglich im Dienste von Spar unterwegs sind, sei es als Lieferanten, sei es als Logistiker, sei es als Angestellte hinter der Theke oder in der Verwaltung. Welche Wege der Spar-Konzern in Sachen Mobilität geht und vor allem wie er sie zurücklegt, heute und in der nahen Zukunft, haben wir anhand der folgenden Fragen mit Markus Wild besprochen. Danke, dass wir heute hier sein dürfen, Herr Wild.
Es freut mich ganz besonders, dass Sie hier sind.
Ja, gehen wir gleich zu dem Thema Lieferketten. Mobil gesehen, wie kann Spar die Lieferwege seiner Lieferanten und Lieferantinnen beeinflussen oder bewerten?
Da geht es eigentlich um das Kernthema eines Handelsunternehmens, um die Logistik. Und die Logistik ist etwas, was bei uns organisch gewachsen ist. Es ist angepasst an die Topografie von Österreich. Und natürlich muss man dort beachten, ist man ressourcenschonend, vernetzt, läuft es alles synchron und auch sind die Produktanforderungen artgerecht sozusagen berücksichtigt. Wir haben hier 7 regionale Lager. Die sind vernetzt mit unseren Lieferanten. Das läuft genau an dieser Stelle besonders synchron. Ein Beispiel, die Milch, nicht? Ein sensibles Produkt, das kommt von regionalen Molkereien. Je Bundesland eine Molkerei, die uns die Spar-Eigenmarkenmilch liefert. Und so setzt sich das fort. Wir bündeln also hier regionale Lieferanten und so werden sie über die 7 regionalen Lager an die Supermärkte geliefert. Dazu kommt aber auch, wenn ich zuerst von artgerechter Produktanforderung gesprochen habe, natürlich, wenn ein Fisch geliefert wird, dann hat der schon eine eigene Logistik dafür, nämlich eine frische Plattform. Und das gilt natürlich auch für Obst und Gemüse. 80% des Obst und Gemüses in Österreich kommt aus Österreich, aus unseren Läden. Also ein wirklich hoher Prozentsatz. Und das muss natürlich über spezielle Plattformen ausgeliefert werden, damit man die Frische garantieren kann. Und da haben wir Riesenerfolge in den letzten Jahren erzielt. Wir sind auch dort Marktführer geworden in diesen Bereichen, weil einfach der Konsument die Qualität erschätzt. Da kommt aber dann noch eines dazu. Und wenn Sie 7 Regionalleger haben, aber dann haben Sie Märkte wie Interspar oder auch Eurospar, die 10.000 bis 30.000 Produkte haben, nicht? Die können sie nicht in den 7 Regionallägern lagern oder transportieren, müssen sie die auch aus einem Zentrallager, nicht? Sonst wäre einfach der Bodenverbrauch zu groß. Und deshalb gibt es bei uns auch ein Zentrallager, das diese 7 Regionallager mit diesen sogenannten langsam laufenden Produkten, wie wir intern sagen, aber in Wirklichkeit sind es Produkte, die eine höhere Reichweite haben, Tee, andere Marmelade und so weiter, die also eine höhere Reichweite haben. So werden die regionalen Lager von diesem Zentrallager versorgt und das ist auch etwas ganz Einzigartiges bei uns.
Gehen wir jetzt zu einem komplizierten Wort, auf das ich mich schon den ganzen Vormittag vorbereitet habe. HVO. In Wirklichkeit heißt das Hydrotreated Vegetable Oil. Da steht minus 90% Emission durch nachwachsenden Treibstoff. Erklären Sie kurz die Anforderungen und den Nutzen dieses Projektes für Spar.
Ich glaube, da können wir wirklich ganz stolz darauf sein, denn die Schwerlogistik, also unsere hunderten LKWs, die durch Österreich sozusagen die Nahversorgung sicherstellen, die haben natürlich eine besondere Anforderung gehabt. Die Reichweite von solchen LKWs ist natürlich ein bisschen dadurch geprägt, dass es eine Kühlung hat, einen Sattelzug, einen Sattelauflieger, Anhänger. Das sind also wirklich Schwerlastthemen. Und da ist einfach die E-Logistik noch nicht so weit. Für so große LKWs, da gibt es zwar seriennahe Produktionen, aber sie sind noch nicht wirklich umsetzbar. Und da haben wir eine Chance ergriffen, die uns eigentlich 90% der Emissionen reduziert, nämlich raffiniertes Pflanzenöl einzusetzen. Das ist aber nicht extra für uns produziert, sondern ist das genutzte Pflanzenöl in der Gastronomie und in anderen Bereichen, wo man dieses neu raffiniert und filtert und dann in unseren LKWs einsetzt. Das heißt, wir fahren ohne Erdöl. Gleichzeitig sparen wir aber 90% des CO2-Ausstoßes im Vergleich dazu. Und das ist etwas, was einzigartig für unsere Fahrzeugflotte im LKW-Bereich ist.
Gilt das schon für die gesamte Flotte oder sind da schon erst Teile davon mehr oder weniger vegetabilisiert?
Das gilt für die gesamte Flotte. Das sind 17.000 Tonnen CO2, die wir dort einsparen. Ein Benchmark eigentlich in der europäischen Logistikflottenpolitik.
Jetzt werden Sie wahrscheinlich nicht oft mit Fahrern sprechen, aber wenn ich so ein Drum fahre, da wäre ich schon wahnsinnig stolz und würde es meinen Kolleginnen auf der Straße erzählen. Bekommen Sie da ab und zu Feedback?
Ich glaube, dass unsere Fahrer sowieso stolz sind, wenn sie bei Spar arbeiten, aber genau deshalb ist es etwas ganz Besonderes, dass wir hier wahrscheinlich das innovativste Unternehmen sind.
Ja, bleiben wir bei Innovation. Das ist auch Ihr Vorstandsbereich neben den Immobilien. Kommen wir zur Flotte, zur Fuhrparkpolitik und zur Elektrifizierung des Fuhrparks. Können Sie uns da etwas über den Status quo bei Spar im gesamten Konzern erzählen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir sind nämlich da beim Ausbau der Ladestationen in all unseren Zentralen, aber auch an anderen Punkten, wo unsere Mitarbeiter zentrale Funktionen haben. Ja, wir haben auch unsere Hybridflotte und mehr noch die E-Autos in unserem Fuhrpark stark vergrößert. Ja, natürlich helfen uns dort ein bisschen die steuerlichen Anreize zum Umstieg auf diese emissionsfreien Produkte. Ja, das ist Teil unserer Politik und natürlich haben wir nicht nur eine Fuhrparkpolitik, sondern auch eine Politik, wie wir, wenn wir beispielsweise Mitarbeiter nach Wien schicken oder von Wien nach Salzburg holen, ein Beispiel, dort sind 1,4 Millionen Bahnkilometer werden hier mit der Bahn logischerweise zurückgelegt, eine wirklich hohe Anzahl von Umstiegserfolgsthemen.
Ich muss eh sagen, wer heute noch Wien-Salzburg mit dem Auto fährt, naja, da gibt es Schöneres, mit der Bahn geht ja das schon wirklich schnell und toll. Sie haben vorher das Stichwort gebracht, E-Mobilität. Das erfordert Ladekapazität. Ja. Immer mehr Menschen, ich glaube in Österreich kratzen wir jetzt schon Richtung 20%, sind dann E-Mobil unterwegs. Und gehen natürlich shoppen, einkaufen. Wie schaut der Ausbau der E-Ladestationen in Ihren Marktbereichen aus?
Ja, Supermärkte sind eigentlich ideale Punkte, um das E-Auto aufzuladen. Da bekommt ja Laden eine ganz andere Bedeutung. Wir haben heute 200 Sparstandorte, an denen das bereits mit E-Ladestationen möglich ist. Das sind heimische Energieversorger, die hier gebündelt mit uns zusammenarbeiten. 2025 werden es 340 sein und 2028 werden es 550 Standorte sein mit 1700 Ladepunkten. Das ist mit Abstand das größte Ladenetz eines Einzelhändlers in Österreich. Diese mögliche Synchronität mit dem Einkauf im Supermarkt, die sich ja wirklich daraus ergibt, ist auch etwas, was wir beachten bei der Mischung der Schnellladestationen mit den normalen Ladesäulen, ja, von 50 kW eben bis herunter auf 20, 22 kW. Und so wollen wir einfach, dass der Kunde genau den Strom findet, den er für sein Auto und für den Aufladevorgang und für den Zeitraum des Einkaufs benötigt. Ja. Stark frequentierte Märkte haben da beabsichtigt 6 Ladepunkte. Ich glaube, das ist etwas, was man in Anbetracht dessen, dass wir die meisten Supermarktstandorte in Österreich haben, eine gute Voraussetzung, dass die E-Mobilität auch österreichweit voranschreitet.
Naja, ich habe das jetzt erst kürzlich erlebt. Mein Bruder hat mich in Kirchberg am Wechsel besucht, wo er ein paar Tage wandern war. Und der ist eben mit einem sehr bekannten E-Auto, quasi dem Pionier, gekommen. Und wir haben uns getroffen am Sparparkplatz. Und dort hat er dann halt aufladen können. Sonst wäre weit und breit, nämlich da entlang des Kirchberger Baches bis rein nach Feistritz, keine Möglichkeit gewesen. Ja. Also gut so auch, jetzt nicht nur fürs Shopping und für die Kunden, Frequenz und dann auch für die Mobilität in Österreich.
Ja, ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, damit die E-Mobilität eine entsprechende Durchdringung hat. Es ist nicht nur das Kfz an sich, sondern auch die Chance, richtig aufzuladen. Und wie gesagt, Laden, das sollen die Sparläden sein, wo man auch seine E-Mobilität gut nutzen kann.
Gehen wir zum großen Schlagwort der Zeit, nämlich zum Thema Intermodalität, nämlich die verschiedenen Arten, Wege zusammenhängend zurückzulegen und zu bewältigen. Wie sieht da das Thema Intermodalität in der Mobilität bei Spar aus?
Die Intermodalität ist auch wirklich eine Frage der Synchronisierung. Wenn man hier einmal vom Großhandel ausgeht, wo wir Lieferbeziehungen mit unseren Lieferanten haben, dann möchte ich da ein Beispiel nennen, wo wir mit einer großen Brauerei sozusagen intermodal Logistik betreiben. Da werden Getränke von der Brauunion an uns über die Bahn mit Wechselcontainern an Lastenbahnhöfe geliefert. Dort werden diese Wechselcontainer auf LKW umgepackt, die ganzen Container, und die kommen dann in die vorgenannten 7 regionalen Zentralen. Also da stimmt man die Bahn mit dem LKW optimal ab, und das bedeutet natürlich auch wirklich einen ökologischen Vorteil, wie wir hier vorgehen. Aber wie gesagt, die gewachsenen Strukturen, die das ermöglichen, sind für die Synchronisierung hier eine ganz wichtige Voraussetzung. Anders verhält es sich, wenn wir zum Beispiel darüber nachdenken, welche Intermodalität gibt es hin zu unseren Endkonsumenten. Und da auch hier ein gelungenes Beispiel, wo wir Abholstationen für Kunden und Kundinnen bei den Interspar-Märkten machen, wo die Bestückung aber aus dem Interspar heraus erfolgt und der Endkonsument sozusagen sich dann an dieser Abholstation bedienen kann und eben wie die von ihm vorbestellte Ware optimal abholen kann.
Gehen wir zu einem zweiten Vorstandsbereich von Ihnen, Herr Wild, der auch einen Impact auf die Mobilität hat, nämlich das Thema der Immobilien. Sie sind selber jahrelang auch für die SES-Einkaufszentren verantwortlich gewesen. Einkaufszentren werden gemeinhin als die Verbetonierer der grünen Wiese etc. und ich brauche viele Autobahnkilometer dorthin gehandelt. Sie haben aber da auch anders gedacht, zum Beispiel in Ried. Wie schaut es da aus, was jetzt Immobilienentwicklung innerhalb der Spar und die damit verbundene Mobilität betrifft?
Ich glaube, die Spar ist hier beispielgebend bei allen Entwicklern, nicht nur im Shoppingcenter-Bereich, sondern wir kommen ja auch auf das Überbauen von Supermärkten vielleicht zu sprechen. Wir haben beispielsweise in Ried die Weberzeile errichtet, die ja ein Stadtzentrum dort darstellt, ein Zentrum mitten in der Stadt. Vielleicht gilt das auch für all unsere Einkaufszentren, ganz wenige Ausnahmen, die sich meistens in Stadtteilen oder im Stadtzentrum befinden, manchmal aber auch sind die Städte darüber hinausgewachsen und man erfüllt dann die Stadtteilfunktion. Sie sind Oasen des stationären Einzelhandels geblieben und geworden. Auch die Gastronomie funktioniert dort ganz ausgezeichnet. Und man darf nicht vergessen, das ist ein One-Stop-Shopping, das man dort hat. Das sind soziale Treffpunkte, pulsierende Orte, wo man sich auch wirklich austauscht. Und ich erwähne es noch einmal, sie sind Oasen des stationären Einzelhandels, in dem Sinn auch, dass der Onlinehandel, dieses anonymisierte Einkaufen, doch eine wesentliche Konkurrenz geworden ist für viele kleine und mittlere Einzelhändler. Die sind aber in diesen Einkaufszentren, wir haben knapp 2000 Mietverträge mit Händlern, die sind dort sehr gut aufgehoben und sehr erfolgreich. Dass wir da vielleicht auch Benchmarks gesetzt haben, die auch beispielsweise die Stadt Wien oder Institutionen der Stadt Wien veranlasst hat, mit uns zusammenzuarbeiten, sieht man an der Seestadt in Aspern, wo wir in einer gemeinsamen Gesellschaft mit Wien sozusagen auch eine Entwicklung im Einzelhandel betreiben, die sicher auch ein Benchmark im Entwickeln von Stadtstraßen, Stadtbezirken im Einzelhandel darstellt und ich glaube ganz gut gelungen ist. Wichtig für uns ist natürlich auch an diesem Punkt die öffentliche Verkehrsanbindung. Die spielt immer eine große Rolle und auch dazu ein paar Beispiele. Der Murpark in Graz, ja, wo wir Park-and-Ride-Parkplätze neben dem Einkaufszentrum mit der Stadt Graz sozusagen betreiben und gleichzeitig auch dieses Zentrum an die Straßenbahn der Stadt gut angebunden ist, sozusagen, dass es ein Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes ist, aber auch an den Übergangspunkten hier gut platziert ist. Und das gilt für viele Standorte. Der Europark in Salzburg, der 8 Buslinien de facto hat und eine S-Bahn-Station und 6.000 Personen, die täglich dort ein- und ausgehen und geht bis zu dem, dass in Meidling in Wien ja, eine U-Bahn-Station direkt unter unserem Intersparmarkt liegt. Also das ist sicher etwas, wo wir den öffentlichen Verkehr, die Gewohnheiten der Menschen, das Leben, den sozialen Austausch mit diesen Zentren sehr gut ja, entwickelt haben. Und ich glaube, das ist etwas, was ein Benchmark für Europa ist, wie wir es hier gemacht haben. Einen Punkt, den ich eingangs erwähnt habe, ist vielleicht noch das Überbauen von Supermärkten. Da gibt es jetzt ein paar Beispiele im Konzern, wo wir auch hier die Ressource der knapperen Flächen optimal nutzen und auch über den Supermärkten Wohnungen errichten. Das haben wir beispielsweise in Obertrum gemacht, wo wir einen zentralen Eurospar überbaut haben mit Wohnungen. Das geschieht auch an anderen Stellen. Nicht immer ist es so einfach, dass es auf den ersten Moment gelingt. Und man will natürlich eine eigene Adresse haben. Das Wohnen muss schon architektonisch sehr gut gelöst sein. Aber da haben wir einige Beispiele in der Pipeline. Ich glaube, auch da sind wir ganz vorne in den Entwicklungen.
Also im Sinne einer 15-Minuten-Start ist das eine ganz, ganz tolle Vision. Gibt es aus Obertrum, das Sie als Beispiel genannt haben, auch schon Referenzen? Wird das gerade gebaut oder sind da schon Mieter drinnen? Sind die glücklich, dass sie es nicht weit zum Spar haben? Haben Sie da schon ein Feedback dazu?
Dass man den Supermarkt gleich vor der Tür hat, ist natürlich ein Riesenvorteil bei so einem Objekt. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die man da beachten muss. Wie gesagt, dass man eine eigene Adresse hat, dass man, wie sich das zu dem Parkplatz hin wendet und wie die urbane Umgebung gestaltet ist. Und da sind die Architekten ganz stark gefordert, das gut zu machen. Es gelingt im Einzelfall. Wir haben gerade in Dornbirn ein weiteres Projekt hier und die ersten Feedbacks unserer überbauten Supermärkte, die sind eigentlich ganz, ganz hervorragend. Die Bürgermeister sind begeistert, das mit uns zu machen und ich glaube, es ist auch die richtige ressourcenschonende Vorgangsweise.
So, gehen wir zurück als letzte Frage zum Thema Mobilität und zu Ihnen ganz persönlich. Wir haben jetzt für einen Konzern, wir haben es vorher gesagt, 91.000 Mitarbeiterinnen, ja, wenn man da verantwortlich ist für die gesamte Logistik, für Mobilität, für die Warenmobilität auch, hat das dann einen Impact auf sein eigenes Mobilitätsverhalten? Kann es vielleicht auch sein, dass Ihre Familie das stärker bei Ihnen hinterfragt, wie Sie sich fortbewegen oder das hinterfragen Sie Ihre Familie stärker? Hat sich Ihr eigenes Bewusstsein durch diesen Aufgabenbereich irgendwo geändert?
Ja, ich glaube, das ist etwas, was stärker noch privat beeinflusst ist als aus einer beruflichen Perspektive. Wenn Sie Kinder haben, die da ein bisschen den Daumen drauf drücken, dann will man da auch sozusagen zukunftsgerichtet unterwegs sein. Ich habe aktuell mein Firmenfahrzeug als Hybridauto ausgestattet. Jetzt kann man sagen, das hat Vor- und Nachteile. Natürlich haben wir längere Strecken manchmal, wo die E-Mobilität noch Nachteile hat. Aber es geht ganz eindeutig in die Richtung, dass man hier ressourcenschonend unterwegs ist und dass man sich auch die ein oder andere Fahrt durchaus überlegt. Ich glaube, auch Covid hat etwas dazu beigetragen, dass man vielleicht auch die ein oder andere Konferenz nur digital abhält und die ein oder andere längere Fahrt sich spart. Das führt sicher dazu, dass unser Fuhrpark länger hält, auch im Unternehmen. Aber auch da, muss ich sagen, ist das private Umfeld sicher auch etwas, was einen genug nachdenken lässt. Das Schlagwort Nachhaltigkeit ist ja etwas, was sozusagen Enkelsicherheit bedeuten soll. Und daran denke ich ganz sicher bei vielen Entscheidungen jeden Tag.
Vielen Dank, Herr Wild, dass wir heute da Bespar in der Zentrale mit Ihnen über Mobilität, über Immobilien, auch Ihre persönliche Einstellung zur Mobilität plaudern durften. Ja, danke. Wir setzen uns in den Plug-in-Hybrid und wünschen Ihnen noch einen bewegten Tag hier in Salzburg.
Herzlichen Dank.